Wie viel von diesen Leuten hier sind in der charismatischen Erneuerung? Aha, es sind doch noch einige, die nicht hier sind. Und Sie gehen regelmäßig zu Gebetsgruppen oder haben Sie die nicht? Oder? Nur sehr wenige, ja, ja. Regelmäßig ist die einzige Möglichkeit. Weil nur dann lernt man, wie man die Gaben anwenden soll. Ja? Nicht jeder hat alle Gaben. Manche Leute haben nur eine Gabe, manche haben drei, vier und manche haben mehr. Es kommt darauf an, wie weit sie sich engagieren für Gott. Dann engagiert er sie. Aber sie kriegen ihre Gaben nicht nur für, dass sie endlich innerlich geheilt werden. Na, das ist oft der Weg, wie man hinkommt. Weil man eben Hilfe sucht, endlich. Suchen Sie Hilfe bei Gott. Vorher suchen Sie es nur bei den Ärzten und bei der Homöopathie und was ich was sollen. Und bei der Reflexologie oder bei der Akupunktur, da gehen ja unsere Leute überall hin. Alle sehr schädlich, geistig schädlich. Gut, da schreiben Sie jetzt auf, 1. Thessaloniker Brief vom heiligen Paulus geschrieben, für die, die gar keine Ahnung haben. Es ist alles möglich bei Katholiken. 1. Thessaloniker, 5. Kapitel, Vers 23. Da schreibt man 5, Doppelpunkt 23. Ja. Und dort ist eine Offenbarung für den modernen Menschen, für jeden Menschen. Der heilige Paulus sendet seine Grüße an andere christliche Gruppen, indem er sagt, dass der Friede des Herrn sei mit eurem Geist, mit eurer Seele und mit eurem Körper. Dass der Mensch von diesen drei Einheiten, durch diese drei Einheiten besteht oder in diesen drei Einheiten, ist nicht eine moderne Psychologie oder Wissenschaft oder Erkenntnis, sondern ist eine Offenbarung Gottes. Das verstehen die meisten gar nicht. Und deshalb ist die Psychotherapie, die wir heute haben, wenn sie die Seele nicht betrifft, wenn sie den Geist nicht betrifft, wenn also der Geist nicht mit einbegriffen ist in der Behandlung sozusagen, dann ist eben nicht sehr erfolgreich. Der Mensch hat diese drei Einheiten, die sind nicht separat, die sind nicht extra alles, sondern das ist eine Einheit, so wie ein Kristall, den man umdrehen kann. Ne? Da sieht man eine Seite, dann sieht man die andere Seite. Ich werde das mal aufschreiben, ich kriege gleich was. Also, da steht drinnen, dass der Friede des Herrn mit deinem Geist, mit deiner Seele und mit deinem Körper sei. Das heißt, der Friede des Herrn, wenn einer den Frieden des Herrn hat, dann ist er, hat er innere Heilung. Ne? Dann ist er zufrieden. Dann ist er nicht gehässig, dann ist er nicht aggressiv, dann ist er nicht traurig und was immer oder hat keine Ängste und so weiter. Das Thessaloniker, die Bibel daheim sollen es gleich lesen, dass ihr euch merkt. So auswendig wird sich nichts merken. Die meisten Menschen merken sich nichts heutzutage, weil sie überfüllt sind mit dem modernen Leben, wo zu viel auf uns hereinkommt. Ne? Warum ich das sage? Weil der Platz im Menschen, wo sie Heilung brauchen, also der Platz, der vielleicht krank ist, kann man sagen, entweder der Geist ist, die Seele oder der Körper oder die ganze Persönlichkeit. Verstehen Sie, was ich sage? Man kann also seelisch erkrankt sein, man kann geistig erkrankt sein, aber das ist nicht mental. Das ist im Deutschen nicht so leicht auszudrücken wie im Englischen. Wenn der Geist erkrankt ist, heißt die Krankheit Sünde. Ja? Ist eine Trennung vom Geiste Gottes. Man könnte das als Krankheit, wenn man so richtig sagt, ausdrückt, beschreiben. Ich schreibe das schön langsam auf, weil ich weiß ja, ihr wollt es alle, also ziemlich viele Leute haben mich schon angesprochen. Manche denken sich, ich kann mich an alles erinnern, was sie mir vorher erzählt haben. Das ist sehr höflich und sehr nett, aber es ist natürlich unmöglich und so weiter. Aber ich glaube, dass die meisten Leute übersehen, was ich damit sagen will. Dass wir in verschiedenen Orten unseres Ichs die Verletzungen tragen. Da schreibe ich hier mal Ort der Krankheit, schreibe ich, oder Verletzung der Krankheit, schreibe ich mal nicht. Krankheit unter Anführungszeichen.
Ja.
Sie können es ja nachher auch kopieren, weil sonst geht ja wieder nichts her. Und also das, da haben wir den Geist, den menschlichen Geist. Ja. Dann haben wir die Seele. Und was ist denn die Seele? Die Seele ist unsere eigene Art, unsere Persönlichkeit, wie wir fühlen und wie wir denken. Natürlich als Menschen haben wir ähnliche Art zu fühlen und zu denken. Aber jeder ist ein bisschen anders. Manche Leute kränken sich über was, andere kränken sich gar nicht über dieselbe Situation. Ne? Jetzt, wie wir uns fühlen, so können wir unsere Denkart beeinflussen, unbewusst. Sie sagen, ja, aber ich will nicht so, ich habe beschlossen. Wenn Sie beschlossen haben, aber im Herzen haben Sie einen riesigen Kummer oder einen riesigen Hass, dann wird die ganze Denkweise davon beeinflusst. Da können Sie sagen, was wollen, ich kann es bei allen Leuten, die ich getroffen habe, die sind beeinflusst, so wie ich selber, durch die Gefühle, die ich habe. Wie ich denke und dann natürlich, wie ich agiere, was ich da mache. Ne? So, also die Krankheit, die sogenannte Krankheit oder das, was Heilung braucht, kann im Geist sein, in der Seele oder auch im Körper. Alle drei beeinflussen sich. Das ist eine Offenbarung. 1. Thessaloniker 5, 23. Das ist keine moderne Weisheit, keine Erkennen der modernen Psychologie oder Psychotherapie, sondern es ist eine Offenbarung Gottes, dass der Mensch aus diesen drei Einheiten besteht. Die Kirche hat immer gesagt, der Mensch ist ein Geist, Seelen, denkt das immer. Aber es ist nie klar ausgedrückt für den modernen Menschen heutzutage. Jetzt kann noch die ganze Persönlichkeit kann auch erkranken. Dann schreibe ich ganze Persönlichkeit oder ganze Person, das ist ein bisschen kürzer. Ja. Ja, der versteht am meisten. Lachen Sie nicht über Kinder. Die Kinder bekommen die Berufung vom lieben Gott. Können Sie die Pfarrer mal alle fragen, wann Sie die erste Berufung gehört haben, wann Sie das erste Mal gedacht haben, Sie wollen ein Pfarrer werden. Ja? Zu mir hat der liebe Gott mit 7 Jahren was gesagt. Zum Vater Rufus mit 7 Jahren hat der Vater Rufus wollen, ein Priester für das Volk werden. Das hat ihm niemand gesagt, seine Familie war total dagegen. Und meine Familie ist auch nicht in die Kirche gegangen. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es ein Kloster gibt. Ja? Die waren typische Wiener intellektuelle Leute, keine Nazis, aber intellektuelle Leute. Die glauben natürlich alles, was die Kirche lehrt, aber hingehen haben sie sonst nicht gegangen. Ne? So, wir haben es als Kinder nicht gehört. Der Heinz kann das Ähnliches erzählen von seinen Eltern. Das waren Geschäftsleute. Ne? Sehr kultiviert, ja, da sind die Wiener alle sehr kultiviert. Die Kultur ersetzt den lieben Gott bei uns zu Hause. Ja, leider, ist auch so, ne? Gibt alle möglichen Sünden. Na, wenn der Geist erkrankt ist, dann nennen wir das Sünde, ja. Was passiert da? Wenn der menschliche Geist sündigt, also der Mensch sündigt, dann ist sein Geist getrennt vom Gottes Geist durch die Sünde. Und das beeinflusst die ganze Person. Die Leute sagen, nein, aber ich bin eh zur Beichte gegangen. Ja, ja schon, die Beichte heilt ja. Aber wenn sie ehrlich gesagt haben, was sie wirklich falsch gemacht haben. Aber leider wissen die meisten ja gar nicht. Ne? Zu spät kommen in die Kirche ist noch keine Todsünde. Ne? Aber das ist, was sie sagen. Sie können auch nur die Priester fragen. Ich frage sie immer. War es eine gute Beichte? Ich sage nicht, was Beicht haben, aber ich sage, war es eine gute Beichte? Ne? Vater Rufus hat immer gesagt, was er gesagt, das war aber eine sehr gute Beichte, wenn wer wirklich gesagt hat, was halt falsch war. Ne? Eine sehr gute Beichte, das ist ungefähr alles, was man rausgekriegt hat damit. Also, ja, der hat sehr wenig geredet. Na, die Seele ist unsere Persönlichkeit, ist unsere, unsere Gefühle, ich schreibe Gefühle, nicht Emotionen, Gefühle, Sie können es nachher schreiben. Und unsere Denkart, wie wir heute denken, das macht unsere Persönlichkeit aus. Und das entwickelt sich, während das Kind aufwächst. Ja? Das haben wir nicht gleich von Anfang an, wir haben gewisse Anlagen dazu. Aber wie wir dann sozusagen erwachsen werden, dann sind eben die Dinge, die positiv sind, formieren uns gut, geben uns eine gute Bildung. Und die negativ sind, sind die, die dann später noch innere Heilung brauchen. Ich habe viele, viele Fälle von Frauen und Männern, die als Kinder missbraucht worden sind. Nicht nur sexuell, mental, grausam, verlassen von den Eltern. Das gibt es alles. Die moderne Welt, viele Kinder sind verlassen, weil die Eltern so viel Geld verdienen, oder Geld verdienen müssen, wie sie sagen, dass die Kinder ganz einsam sind. Ganz einsam. Die finden sich nicht zurecht in der Welt, weil ihnen niemand ein Vorbild gibt. Dann kann der Körper krank sein, naja. Also wenn die Seele krank ist, dann sagen wir Verletzung, ja, seelische Verletzung. Ja. Versuche es hier einzuschreiben. Wenn der Körper krank ist, ist das erste Mal ist ein, auch eine Verletzung, ein Unfall, kann es durch Unfall sein. Unfall, ich schreibe mal Unfall, das kann dann jeder sich vorstellen. Oder eine Infektion. Oder im Englisch heißt es psychisch-somatisch. Psyche ist die Seele, Soma ist der Körper im Griechischen. Also es kann eine Krankheit sein von der Seele, eine Verletzung der Seele, die den Körper beeinflusst. Gibt es viele solche Krankheiten und heutzutage erkennt die Medizin viel besser diesen Zusammenhang. So schreibe ich hier psychosomatisch. Noch etwas, was auch mit dem Körper zu tun hat, auch mit der Seele zu tun hat und auch mit dem Geist. Das ist Depression, das ist ein Graugebiet. Ja? Depression. Eine Depression ist eine echte Krankheit, wo der Mensch in einem Loch sitzt und nicht weiß, wie er rauskommen soll, so ungefähr. Aber ich tue es jetzt gerade dorthin stellen, bevor wir kommen zu der, wenn die ganze Person erkrankt ist. Eine Depression kann entweder eine physische Krankheit sein, das heißt gewisse Hormone oder so fehlen dem Körper und das, also die funktionieren nicht richtig. Es kann eine seelische Erkrankung sein, weil einer so verletzt und sich so verlassen fühlt und nicht weiß, wie er weitermachen soll. Aber es kann auch von äußeren Kräften, das heißt von bösen Geistern beeinflusst sein. Ja, ich weiß nicht, was die dort sagt. Dann schreibe ich es hier noch einmal, wenn die ganze Person erkrankt ist, dann kann die Person erstmal sehr depressiv sein. Das nächste ist, wenn eine Person von bösen Geistern beeinflusst wird, dann kann sie bedrückt sein von diesen bösen Geistern. Und das dritte ist, kann wer besessen sein. Das ist unter allen schwierigen Fällen, ich habe nicht gern, wenn die Leute sagen, oh, die ist besessen oder was, das stimmt meistens nicht. Unter den schwersten Fällen ist vielleicht 1,5%, wo eine richtige Besessenheit stattfindet. Weil zur Besessenheit der freie Wille gehört, dass Satan hereingerufen wird. Das wissen die meisten Leute nicht und die reden alle einen Blödsinn her, weil der eine oder andere ist bedrückt von bösen Geistern, weil sie halt irgendwas gespürt haben, wie Ouija-Board oder gebändelt haben oder sowas. Diese bösen Geister sind Realitäten, sind, sagen wir, Ausstrahlungen Satans, könnte man so sagen. sind nicht immer die schwarzen Engel, das ist wieder eine andere Gegend, das ist bei der Besessenheit die Möglichkeit. Und das ist dann, so ein Mensch kann also bedrückt sein vom Bösen. Es gibt Leute, die nur unter gewissen Umständen, in gewissen Häusern, von bösen Dingen bedrückt werden. Das ist nicht ihre Schuld manchmal, sondern es ist, irgendwer hat was Schlechtes dort gemacht. Besessenheit. Die bösen Geister wollen immer angeben, dass sie sehr groß sind und sehr stark. Aber die sind nicht so groß und stark. Nein. Die sind nicht so, weil sie nicht die nennt der heilige Paulus die Elementargeister des Universums. Und die haben keinen Namen aus Bestrafung Gottes. Deswegen versuchen sie sich an lebende Wesen anzuhängen. Erstmal an den Menschen. Wenn der Mensch getauft ist und nicht die erste Sünde in der Familie übertreten wurde, dann haben die kaum Zugang zu einem Menschen. Wenn aber ungetauft ist, viel mehr Zugang. Und wenn in der Familie das erste Gebot übertreten ist, über das werden wir morgen reden, nicht heute, dann haben sie sehr leicht Zugang und gehen auf die kleinen Kinder erst einmal. Na, da gibt es genügend, die können euch das alles bestätigen, diese Leute. Sie wollen einen Namen haben, eine Persönlichkeit haben, die sich so von den Menschen, von deren Persönlichkeit stehlen sozusagen, und zwar von den schlechten Seiten in diesem Charakter, den sie da besitzen wollen. Können sie nicht besitzen, aber stören können sie schon. Und wenn sie das nicht haben, dann gehen sie in ein Tier. Kann ich welche Geschichte erzählen? Und wenn sie das nicht haben, gehen sie in eine Pflanze. Die Schwester, die indische Pflanze, ist nicht da, die wird es wissen. Da gibt es Pflanzen in Indien, die zu gewissen Götterdiensten da sind. Und wir haben selbst erlebt, dass von so einer Pflanze, so einem Baum, eine Blüte auf ein Kind fällt, die nicht auf dem Baum wächst. Und das Kind hat dann eine Befreiung gebraucht. Das Kind hat einen Exorzismus gebraucht, das eine, was ich genau weiß. Aber das ist nicht auf jeden Fall der Fall.
Zeigen die sich auch als Verstorbene? Also ist das wenn man so Tischerrücken macht und dann...
Ja, die bösen Geister benutzen die Persönlichkeit der Verstorbenen. Es sind nicht der Großvater, der zu ihnen spricht, oder die Großmutter, sondern ein Geist, der diesen Menschen schon bedrückt hat während des Lebens. Die können nicht willkürlich irgendwas machen.
Okay.
Ja. Und dass die Spiritisten, und ich meine, die meisten falschen Dinge, die unsere Leute machen, ist Spiritismus. Inklusive Reiki. Das Spiritismus, aber die Leute wissen nichts. In Japan haben sie es nicht einmal gewusst. Ja, einige Leute haben es gewusst. Es kommt von dort, ja. Es ist leider Gottes, diese Dinge müssen heute erklärt werden, weil es auf uns alle so, die Annoncen sind so stark am Fernsehen von den anderen Leuten, wenn sie zu irgendeiner Massage gehen, da haben sie gleich die ganzen Chakren dort von den Hindus, die existieren ja gar nicht. Das sind Vorstellungen, Erklärungen von intelligenten Menschen, die keine Offenbarung hatten. Und nicht alles ist falsch, was die lehren. Aber leider Gottes ist es sehr oft den Göttern geweiht. Dadurch eine direkte Übertretung des ersten Gebotes. Das heißt, jeder. In Indien gibt es die Leute, die sagen, ich bin zu einem Ayurveda-Arzt gegangen. Der hat aber keine Ahnung von moderner Medizin. Er ist kein Studierter sozusagen, sondern er wird als Arzt angenommen, weil er durch Ayurveda die Leute heilt. Aber bevor er die Leute heilt, betet er zu Pavitra. Das ist ein Hausgott, so etwas Ähnliches wie die Hera bei den Römern. Ja? Ja, wenn ich zu denen gehe und nachher mir die Hände auflegen lasse, ist keine sehr gute Idee. Sie werden nicht geheilt, vielleicht eine Art Heilung erscheint, aber es wird viel Ärger sein, von einem bösen Geist besessen. Dasselbe ist, wenn Sie zum Mohammedaner gehen, damit er einen Exorzismus an Ihnen macht. Ja, der kleine Geist wird weggehen, aber ein größerer wird sich einsiedeln. Das sind Realitäten, die die Leute ablehnen zu glauben, weil sie so gescheit sind im modernen Leben und alles schon wissen, und sowas gibt es ja nicht. Wenn es alles das nicht gäbe, dann wäre der Kreuzestod Jesus Christus ganz sinnlos. Wenn es keinen Teufel gibt und keine bösen Engel, also schwarze Engel, Gefallene, und deshalb auch ein Teil der Natur gefallen ist, dann hätten wir dieses Problem nicht, dann bräuchten wir nicht den Herrn Jesus. Und da ist der Mangel des Glaubens. Der Herr Pfarrer sagt, man kann mich nicht hören. Können Sie mich hören da hinten? Ja, ist gut. Was machen wir, was kann der Mensch machen? Menschliche Hilfe, ich schreibe einmal menschliche Hilfe hier. Für die Sünde haben wir keine Hilfe, wir können nichts selber machen für die Sünde. Was machen alle Heidnischen? Man darf das Wort Heiden ja nicht mehr sagen, ist politisch nicht korrekt. Ja, ich muss da sitzen, das kann ich alles nicht, sitzen und stehen. Für die Sünde gibt es keine menschliche Antwort. Wenn Sie in Indien, was so also noch ganz heidnisch ist, kann man sagen, oder in China, obwohl es schon Millionen von Christen gibt überall, aber es sind so viele, in China 2,5 Milliarden, in Indien 1,5 Milliarden Menschen. Und davon sind vielleicht 15 Millionen Katholiken, ne? Oder Christen überhaupt, 2,6%. Das schließt die alle Christen ein. Dann leben sie in einem heidnischen Land, ja. Dann sieht man, wie nötig der Herr Jesus ist. Sie haben auch keinen Begriff, was die Sünde darstellt. Sie wissen nicht, sie wissen, es gibt was Böses, aber sie wissen nicht, was die persönliche Sünde ist. Aber jeder Mensch hat ein Gewissen, und so wissen auch alle, und so können auch die Heiden gerettet werden, wissen alle, dass es gibt was Gutes und Böses. Im Römerbrief, im 2. Kapitel, Vers 14, da heißt es sehr schön vom heiligen Paulus, natürlich, ja, alle wissen, was gut und böse ist, auch die, die nicht wissen, das heißt auch die, die Gott nicht kennen. Ja, aber im Griechischen heißt es auch die, die nicht wissen. Also es schaut wie ein Widerspruch aus, ist aber kein Widerspruch, weil er hat zu Christen gesprochen, zu getauften Leuten. Also die, die Jesus nicht kennen, die Gott nicht kennen, haben trotzdem ein Gewissen und wissen, was gut und böse ist. Und das ist, deswegen sage ich, respektieren Sie Kinder. Bei den Kindern ist das Gewissen nicht so verdorben wie bei uns. Die Erwachsenen haben schon ein verdorbenes Gewissen. Aber die Kinder nicht. Und wenn Kinder, deshalb ist es schrecklich, Kinder zu missbrauchen, wenn Kinder missbraucht werden, wissen sie ganz genau, dass was Böses ihnen passiert. Aber sie können nicht akzeptieren, dass ein großer Mensch, weil groß nicht älter, das geht ihnen nicht, das ist nicht normal zu denken. Ein Kind denkt groß, groß und klein, so wie in der Natur. Das große Tier und das kleine Tier. Ne? Das Größere ist stärker, ist deshalb gescheiter. Das Kind denkt, dass der Große muss Recht haben, deshalb ist irgendwas verkehrt mit mir. Und das ist ein lebenslanges Problem dann. Es fängt sozusagen in der Kindheit an, weil das Kind ein gutes Gewissen hat. Die ersten Fälle, die jüngsten, die ich angetroffen habe, waren 2,5 Jahre alt. Ja? Die konnten das ausdrücken. Ja, die drücken das nicht genauso aus, wie es vielleicht ein Erwachsener, aber es war eindeutig zu verstehen, was sie mir sagen. So, der Mensch hat ein Gewissen und hat also versucht zu verstehen, woher das Böse kommt. Aber ohne der Offenbarung wissen wir es nicht. So, was die 10 Gebote darstellt, ist eigentlich die erste Erklärung für eine soziale Ordnung und dass die soziale Ordnung nur dann bestehen kann, wenn der Mensch das Böse respektiert und nicht darüber hinweggeht. Weil es heißt ja, du nicht. Es ist nicht, sagt, du musst das machen, sondern es sagt, was du nicht machen sollst. Das ist sehr wichtig, ein wichtiger Schritt in der Menschheit, und es hat nicht bei den Juden angefangen, sondern war vorher schon bei den Babyloniern. Aber Gott war nicht der Geber des Gesetzes. Das ist, was die Juden uns gegeben haben. dass Gott der Geber des Gesetzes ist. Vorher war seine menschliche Anstrengung, wie man es auch in den Upanishaden findet von den Hindus und wie man es in den Naturreligionen findet, da sind gewisse soziale Ordnungen gegeben, die, weiß ich, der Leiter dieser Gruppe oder der Stammesangehörige oder was immer der Höchste gegeben hat. Aber dass es von Gott kommt, das ist, was ist das große Geschenk, was wir durch die Juden haben. Das ist noch vor Jesus, ne? Jesus ist dann das Hauptgeschenk, was wir bekommen haben. Das ist sehr wichtig zu wissen, weil hier gibt es sehr viele Freikirchen. Und das möchte ich gleich jetzt ansprechen, bevor ich es vergesse. Die Freikirchen haben keine Klarheit in ihrer Theologie. Ja? Es ist eine große Verwirrung dort. Und die sagen, dass die Leute nur in den Himmel kommen können, wenn sie Jesus akzeptiert haben. Das ist sehr schön und gut, aber das ist nicht so. Da muss man Matthäus ordentlich lesen. Da steht richtig drinnen, dass der Herr entscheiden wird, die Schafe und die Ziegen wird er trennen. Ja? Und das betrifft noch nicht die Leute, die schon Jesus kennen. Natürlich haben wir einen Fortschritt. Natürlich haben wir sozusagen einen Abschneider. Wenn ich Jesus akzeptiere und die Kirche akzeptiere und zur Beichte gehen kann, bevor ich stirb, ist es wunderbar. Ne? Aber die Milliarden von Menschen haben keine Ahnung von Herrn Jesus, aber sie haben ein Gewissen. Und so können auch die Verletzungen, die diese Menschen haben, auch ähnlich, die sind ganz ähnlich. Ich meine, ich habe auf der ganzen Welt Einkehrtage gegeben, das will ich gar nicht wiederholen, weil die Leute glauben, ich erzähle das nur so. Aber die Tatsache ist, dadurch habe ich gelernt, dass alle Menschen eigentlich dieselben emotionellen Probleme haben, sehr ähnlich. Es ist ganz wurscht, ob sie in Afrika sind oder in Südafrika oder in Indien oder in China oder in Japan. Nur drücken sie es anders aus und die wenigsten haben, was wir haben, die Offenbarung Gottes, das Wort Gottes und die Kirche. Ja, die Kirche hat viele Fehler, das wissen wir eh alle. Warum? Weil es die älteste Organisation ist, die immer noch existiert. Ja? 2000 Jahre existiert eine Organisation, die funktioniert, das gibt es überhaupt gar nicht. Schaut es mal an, die ganzen großen Geschäfte, selbst der Tesco oder sowas, ja? Eines Tages gehen die alle unter. Und das ist natürlich eine menschliche Organisation, abgesehen von Gott. Ne? Wenn der Herr Bischof was sagt, ist er auch nur ein Mensch. Aber in seiner Position sagt er etwas, was von Gott gewollt ist. Ob wir es gern haben oder nicht, das ist wieder ganz was anderes. Und diese Ordnung haben die anderen Kirchen nicht. Die Orthodoxen hätten sehr viel davon, aber geben fast keine Katechesis für den normalen Menschen. Weil die Katholiken geben Katechesis, aber leider Gottes heutzutage hört das auf, wenn das Kind 14 Jahre alt ist oder was. Es ist Katastrophe. Die meisten sind später sozusagen zurückgeblieben in ihrer Katechesis und haben keine Ahnung mehr. Wenn sie dann erwachsen sind, glauben sie, das ist alles von der Kindheit. Es geht mir nichts mehr an, das ist schon nicht so wichtig. Aber die Kirche ist eigentlich die einzige Organisation, die funktioniert. Natürlich sind Menschen drin, die Fehler haben. Das ist ja leicht zu sagen, aber im Prozentsatz immer noch viel, viel weniger als in anderen Organisationen. So, ich tue das verteidigen, weil ich sehe, wie viel Hilfe die Kirche der Welt gibt. In jedem Dorf, wo ich war, und in den Tausende von Dörfern, schaut, dass die Schwester nicht da ist, die kennt eine Geschichte dazu. In jedem Dorf, obwohl es nur ganz wenig im Verhältnis 2% Katholiken gibt, sitzt entweder eine Nonne oder zwei Nonnen oder ein Bruder und die sitzen auch, die sitzen am Boden und erzählen auf indische Weise das Leben Jesu oder haben eine kleine Schule, wo sie den Kindern lehren, die Hände sich zu waschen, bevor sie essen und nachdem sie gegessen haben, sich abzuwaschen. Weil die essen mit den Händen. Ne? In jedem Dorf. Es gibt keine andere Kirche, hat das. Keine andere Organisation. Hm? So, bitte, ich möchte ein bisschen mehr Respekt haben dafür. Alle, die das so super gescheit gehen zu den Freikirchen, lasst die Freikirchen, sind auch Christen, sind wenigstens getauft, ist auch schon gut. Ne? Und ich habe eine positive Sache gefunden in Indien. Die Protestanten, die Hindu, die als Protestanten also konvertieren, die lassen ihre Götter sofort fallen. Die gehen nie mehr zu einem Bucciari, also die meisten, die ich getroffen habe. Das ist die starke Lehre des Wortes Gottes, ja. Und wir haben mehr Lehre des Wortes Gottes, nur schlafen unsere Leute in der Messe, ne? Schlafen sehr gut. Eine Nonne hat gesagt, wenn ich diesen Kirchenschlaf nicht hätte, könnte ich nicht arbeiten. Ja gut, es ist eine große Organisation, ne? Da sind halt viele Leute, die auch übermüdet sind, kann schon sein. Aber die Tatsache ist, dass wir sehr oft das Wort Gottes nicht hören, weil wir eigene Sünden haben. Und das ist bei mir auch so gewesen, auch bei meiner Mutter, sehr merkwürdig actually. Da habe ich nicht gewusst, dass meine Mutter eine Astrologin besucht. Ja? Und ich habe, bis der Vater Rufus über mir gebetet hat, das war also... Ich gehe vom 8. Lebensjahr in die Kirche, allein, kein Mensch in meiner Familie sind Kirchen gegangen. Die haben gesagt, das stört den Familienfrieden, du musst sehr zeitlich, und in Wien hat es damals um 5 Uhr in der Früh Messen gegeben, zeitlich zur Messe gehen, weil sonst können wir nicht unseren Wienerwald-Ausflug machen. Ja, so war das halt. Aber ich habe also sehr früh von der Kirche viel gelernt. Aber was ich sagen wollte, ich habe, bei wenn die Predigt kam oder die Lesung des Wortes Gottes, nicht so sehr die Lesung als das Evangelium, ich konnte das nicht hören. Nicht, dass ich nicht wollte, aber es ist immer irgendwas passiert. Entweder bin ich eingeschlafen oder ich war gestört. Ich habe es nicht gehört. Und dann eines Tages hat der Vater Rufus bei mir zu Hause Messe gesagt, was er in den letzten Jahren dann sehr viel gemacht hat, weil er immer dort durchgefahren ist in London. Und sage ich, weißt du, ich habe ein Problem. Ich höre das Wort Gottes in der Kirche während der Messe nicht. Dann hat er gebetet und seitdem habe ich immer gehört. Das passiert wahrscheinlich anderen Katholiken auch, weil der Teufel geht auf uns aus. Er interessiert sich nicht sehr für die anderen. Er geht auf uns los. Und jetzt noch viel mehr. So, das wollte ich sagen, wenn sowas da ist, dann betet es auch über euch selber. Man kann auch die Ohren segnen, man kann auch heiliges Öl reingeben, man kann auch gesegnetes Wasser trinken. Es hilft sicher, weil bei mir war es auch nur so, weil die Mutter eben zu einer Astrologin gegangen ist und interessanterweise mir zuliebe ist sie in die Messe gekommen, ja, nach 40 Jahren nicht in die Kirche gehen, habe ich sie dazu gebracht, dass sie die Einkehrtage mit dem Vater Rufus mitgemacht hat. Da habe ich es rennt bei den Kalesantinern, war die erste innere Heilung in Wien. Und ich glaube, 98 und 99. Und da war die Mutter schon sehr alt, sie ist 92-jährig gestorben. Und weil ich eben dort war, ist sie hingegangen. Gott sei Dank spricht sie Englisch und alle die Sprachen. Sie hat also die Einkehrtage mitgemacht und hat gesagt, ja, er spricht sehr gut, hat sie gesagt. Er spricht sehr gut, aber halt ewig lang. So wirklich wienerisch. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, weißt du, eigentlich, wenn sie in die Messe geht, vermeidet sie, vor der Predigt zu kommen. Da war aber keine Nötigkeit. In Wien gibt es an jeder Ecke eine Kirche. Ich weiß nicht, ob das in Bayern auch ist, aber ich glaube schon. Aber in Wien an jeder Ecke. Und überall sind Messen. Und ich habe sie, hört sie immer überall hingebracht. Aber sie hat immer gesagt, naja, gehen wir nach der Predigt. Und dann habe ich mir an das gedacht, was mir passiert ist. Weißt du, der Teufel arbeitet sehr, sehr, weißt du, ich sag mal, fast raffiniert. Er hat mich ja nicht gestört sonst, aber ich habe das Wort Gottes nicht gehört und sie auch nicht. Dann habe ich ihm Vater Rufus das erzählt auch. Das war dann alles sehr schön nachher. Nachher ist sie wirklich richtig bekehrt worden. Aber ich meine, sie war ja getauft und katholisch und alles, aber so wie viele halt von uns. Ne? So, das wollte ich nur erzählen. Jetzt gehen wir weiter, ob der Mensch der Seele, den seelischen Verletzungen helfen kann. Ja, kann schon. Und zwar, das erste ist Freundschaft. Psychotherapie, wenn es wirklich gut ist. Eigentlich ist es das Zentrum der Psychotherapie, ist, dass sich ein Mensch aussprechen kann. Ja? Aber wenn Sie zum Psychotherapeuten gehen mit einem richtigen Problem, was sie jahrelang gehabt haben, dann hilft er ihnen zu überleben. Das heißt, sie bringen sich selber nicht um und sie bringen niemand anderen um und sie funktionieren. Aber sie sind nicht ganz geheilt. Die Wurzel des Leidens oder ihrer Verletzung kann ein Psychotherapeut nicht heilen. Er kann sie erkennen, weil wir sind intelligent. Wir können sagen, ja, das ist seitdem das vorgefallen ist. Der nimmt ihnen das Wasser weg. Also sowas. Herzlich. Also, es ist nur eine Teilheilung, ja, nicht alles, aber doch eine Heilung. Und jetzt natürlich mit dem Körper, Body habe ich geschrieben, nicht Körper, entschuldigen Sie, aber ich weiß nicht, ob die anderen das auch wissen. Weiß ich nicht, entschuldigen. Aber ich rede normalerweise Englisch, ja. Also wir haben Unfall, Operation, Infektion, Medikamente und dann psychosomatisch, also wir gehen wieder Psychotherapie. Da kann die Medizin helfen, da schreibe ich jetzt Medizin, ja. Aber schon, wenn wir in dieses Graugebiet der Depression kommen, ist es nicht mehr so eindeutig, ja. Ja, wir können, ich bin Apothekerin, so ich weiß, man kann ihnen Medikamente geben. Aber es heilt nicht. Es gibt Leute, die sind anscheinend geboren damit. Niemand ist geboren damit, aber es schaut so aus, weil sie ewig krank sind mit dieser Depression. Aber jetzt, wenn die ganze Person krank ist, ja, dann ist es nicht mehr nur vom Körper, der Seele und den Geist, sondern da sind außenstehende Kräfte, böse Kräfte, die auf die Person einwirken, bis zur Besessenheit. Da kann der Mensch überhaupt nicht helfen. Dann müssen wir zur nächsten Seite gehen, wie kann Gott helfen? Der Mensch kann also helfen bei den seelischen Verletzungen, er kann helfen mit der Medizin, aber er kann nicht helfen, wenn böse Geister damit, also menschliche Hilfe gibt es keine, wenn wir mit bösen Geistern zu tun haben oder mit der Sünde. Gottes Hilfe schreibe ich daher mal, ne? Die Sünde ist nur die einzige Hilfe, die wir haben, ist durch das Kreuz Christi. Durch das Kreuz Christi haben wir die 7 Sakramente. Das Sakrament der Buße, ja, Sakramente. Gottes Hilfe sind die Sakramente. Das erste Sakrament, was die Sünde wegnimmt, ist die Buße. Buße, wenn sie bereuen. Ja. Und dann geht es zur Beichte. Oder während der Beichte leitet sie der Priester, dass sie bereuen sollen. Beichte ist das Sakrament. Ja. Dann, wenn die Seele krank ist, dann haben wir die heilige Eucharistie. Ich schreibe hier, ich weiß nicht, ob man das so schreibt. Angelika, schreibe ich so? Mit Y?
No, it's okay, like that.
Ja, okay. In Englisch schreibt man mit Y. Die heilige Eucharistie ist das Fest des Vergebens. Ist nicht nur die Beichte, die nimmt, das ist, hat eine heilende Wirkung. Wenn die Leute zur Beichte gehen, haben wir oft erlebt, dass sie geheilt worden sind, bevor der Vater Rufus noch Hände aufgelegt hat oder irgendwer anderer, sind geheilt gewesen. Jedes Sakrament hat ein heilendes Element, ist heilend. Aber deswegen muss es auch echt sein. Ja, es ist nicht nur gut, sie schreiben einen Zettel, ich bin zu spät in die Kirche gegangen, ich habe meinen Mann beschimpft oder irgend sowas, was halt ich schreibe, ich weiß ja nicht. Aber das hat keinen Sinn. Es muss echt vom Herzen eine Reue sein. Dann können sie auch geheilt werden durch ein Sakrament bei. Die Eucharistie, das Fest des Vergebens. Es ist nämlich so, dass wir durch das Kreuz, dass wir das Vergeben Gottes haben, das haben die ersten Christen als großes Fest gefeiert. Bei uns ist es, wir gehen als Pflicht in die Kirche, ja. Aber es war ein Fest und das ist sehr wichtig. Und was ist da wichtig, ist, dass Sie, was sagen wir? Wir sagen, bevor Sie zur Kommunion gehen, sagen Sie das Vaterunser, nicht? Wir stehen alle auf, in der katholischen Kirche stehen wir auf und sagen das Vaterunser. Und was ist der springende Punkt? Ja, du weißt es. Ja, so steh auf und sag's.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Zweiter Satz, ja. Sehr wichtig.
Vergib uns unsere Schuld, also ich habe ja bereut, ja. Wie ich auch den anderen vergebe, die ich verletzt habe. Das ist sehr wichtig, weil sie wollen ja, dass Gott ihnen vergibt. Wenn sie nicht vergeben, ist das Heilen halb so wirksam. Es wirkt nicht. Ja? Gott ist still da, er ist immer noch da. Und er will immer noch sie heilen. Aber wenn sie selbst nicht vergeben können, dann wird ihnen auch nicht vergeben. Das steht schon im Alten Testament auch. Ja? Also, das ist das Wichtige, das Fest des Vergebens. Und das hat die Kirche in einer schönen Ordnung in der Eucharistie, bevor wir die Heilige Kommunion bekommen, ausgedrückt. Dann haben wir, wenn der Körper erkrankt, da kann der Mensch schon was machen mit Medizin. Die Intelligenz ist dem Menschen ja von Gott gegeben und wir haben viel geforscht und man kann was machen, man kann Leuten helfen und das ist alles recht schön und gut. Aber letzten Endes, da gibt es zwei Gründe, warum das Sakrament der Krankenheilung oder Ölung auch heute noch sehr wichtig ist. Es gibt unheilbare Krankheiten, ja, zum Beispiel Lupus. Jetzt dieses Eboli.
Ebola.
Ebola, ich sage sie, bei uns steht es als Eboli, warum, weiß ich nicht. Und es gibt andere unheilbare Krankheiten, aber noch viel wesentlicher ist, dass 3/4 der Welt sich ja gar keinen Arzt leisten kann oder das noch gar nicht weiß. In Afrika, wo es jetzt alle die Hilfsleute hinfahren, Westafrika wegen diesem Ausbruch dieser Infektion, die eigenen Ärzte gibt es nicht. Ja, boah. In Indien dasselbe. Deswegen verwenden die Leute noch die hergebrachten traditionellen Medizinen. Und nicht alles falsch. Nein, ich bin genau in das hineingegangen, die Kräutermedizin und das. Ich bin sehr, sehr interessiert dafür. Was kann man wirklich noch verwenden? Weil es muss ja nachgewiesen sein, wissenschaftlich. Bei der Kamomille weiß man bis heute noch nicht genau, wie das Azulen in der Kamomille im Körper wirkt. Aber es beruhigt uns. Das wissen wir schon. Und wenn das keine Nebeneffekte hat, keine bösen, keine unangenehmen oder Seitenkrankheiten oder Ausschläge, dann kann man es anraten, weil es unter 1000 Leuten, 800 Leuten hilft. Und dasselbe muss man mit jeder traditionellen Medizin machen, es untersuchen. Nicht nur alles glauben, was die sagen. Alles untersuchen. Also, wir haben das Sakrament der Krankenölung. Krankensalbung, bitte. Bitte, bitte, Krankensalbung. Mit was werden Sie gesalbt, mein Heiliger? Okay, okay. Krankensalbung möchte Angelika bitte, ist mir alles recht. Ist ein sehr wichtiges Sakrament, weil die halbe Menschheit es noch braucht. Und in Indien ist es so, dass viele von den Bekehrungen finden statt, weil die Leute geheilt werden bei den allgemeinen Rallies, die wir haben. Wir haben so, heutzutage wird es eh schon gefährlich, diese Dinge zu haben. Wir haben große Heilungstouren in Dörfern und solchen Plätzen, wo die Leute kommen, weil sie geheilt werden. Die sind nicht bekehrt. Aber wenn sie Jesus durch die Heilung erleben, dann haben sie diese folgende Überlegung, und zwar nicht die Mohammedaner, die Hindus. Sie sagen, es muss ein besserer, ein höherer Gott sein. So fangen sie an, über Jesus nachzudenken. Sie nehmen seine Mutter sehr gerne an, weil sie erstens mal ist sie schön, zweitens ist sie überall abgebildet, bei jeder Kirche ist eine Statue. Statuen haben sie alle überall von ihren Göttern. Dann gehen sie hin, weil sie rausfinden, da ist ein Platz, da gehen sogar die Mohammedaner hin, jeden Mittwoch. Und bitten, bringen ihre Fürbitten zur Mutter Gottes, obwohl sie gar noch nichts von Jesus verstehen oder wissen. Und dann erleben sie alle möglichen guten Sachen, Heilungen, Bekehrungen kommen daraus. Und deshalb muss man das alles respektieren. Heutzutage durch die charismatische Erneuerung haben wir den Heilungsdienst auch in Europa viel, viel mehr. Es gibt sogenannte Heilungsmessen, was natürlich ein Widerspruch in sich selbst ist, weil jede Messe eine Heilungsmesse ist. Aber damit die Leute kommen, ist ausgerufen als Heilungsmesse. Dann kommen, man betet speziell über Leute. Und das Lustige ist, dass am Anfang dieser charismatischen Erneuerung in Amerika, da war ein Priester, Father Scanlan, der ist immer noch aktiv, und der hat das nicht geglaubt, ja, dass im Namen Jesus man betet einfach und die Leute werden geheilt. Und dann hat er seine Studenten zusammengerufen in einer kleinen Kapelle und ungefähr 10 oder 15 waren dort, haben gekniet und jeder hat also sein Problem gesagt und er war eigentlich sarkastisch und hat gesagt, naja, es wird ja nichts passieren, es wird gar nichts passieren. So hat er sich vorgedacht. Ja, aber es ist wirklich wahr, die Geschichte. Nicht? Ich kenne die meisten Leute, weißt du. Bin schon lang, seit 75 schon in dem. Um Mitternacht, genau, habe angefangen, die Leute haben ihm angerufen. Es tut ihnen leid, sie rufen so zeitlich, aber sie sind total geheilt. Alle möglichen Probleme, ja. So, es ist der liebe Gott macht seine Witze, ja. Dadurch, mir ist auch sowas passiert, ich werde euch erzählen. Manchmal brauchen eben die Priester auch Bekehrung, so wie der Heilige Vater gesagt hat, endlich, ich bin ganz bekehrt worden, da war er schon Bischof. Ne? Weil es ist ein neues, ein tieferes Erlebnis. Mir ist das auch so passiert. Ich habe meine Gebetssprache bekommen in meinem eigenen Haus. Und zwar war ich ein einziges Mal bei einer charismatischen Gebetsgruppe, weil eine Schwester, wo meine Kinder in die Schule gegangen sind, ja, dass sie in einer katholischen Kirche ist, ein Gebetstreffen. Ich habe Gebetstreffen in Russland getroffen, wo alle Christen und auch sieben Tage Adventisten dabei waren. Also alle Christen unter dem Deckmantel irgendeiner staatlichen Festlichkeit sich getroffen haben und gebetet haben. Gemeinsam unter Matthäus 18, 19. Und ich habe das damals nicht gewusst. Ich habe nur erlebt, dass was passiert und dass die alle glauben, dass Jesus gegenwärtig ist. Das habe ich bei der Messe nicht gefunden. Ja, ich gehe seit Kind in die Messe. Unter allen Umständen bin ich immer in die Messe gegangen. Ich habe ganz wenig erlebt, dass die Leute glauben, Jesus ist tatsächlich da, der steht da. Aber wenn man zu diesen, auch bei den Freikirchen findet man das, diesen Gebetstreffen geht, dann findet man, die Leute glauben das ganz intensiv. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich wollte aber zu keinem protestantischen Treffen gehen in London und habe die Schwester gefragt, ob es nicht sowas gibt für Katholiken, ob die nicht Gebetstreffen, wenn man doch die Schwester Oberin wird schon was wissen. Nicht? So, ich bin ja naiv, nicht? Als Katholik denke mir, die Schwester Oberin wird es wissen. Und habe sie gefragt, sie hat gesagt, ja, Frau Cipello, Sie können dorthin gehen, das ist in einer katholischen Kirche, der Vater Dom Benedikt, jetzt besuche ich ihn, jetzt ist er 93 Jahre alt, ist in Altersheim und ich besuche ihn ab und zu. Und der Paolo kommt sogar mit, ja. Und ja, und Sie können also dorthin gehen. Gut, ich habe gefunden, es war ökumenisch, waren es auch viele andere Gruppen, kleinere Kirchen dabei, Baptisten und so weiter. Aber die Lehre war nur katholisch. Und da habe ich das erlebt, dass die Leute in Zungensprache gesungen haben. Und ich habe der Mutti angerufen zu Hause und gesagt, du, ich habe nicht gewusst, dass die Engländer das so musikalisch sind. Bis jetzt in der Kirche habe ich nie was Ordentliches gehört. Wir Wiener sind bekannterweise musikalisch, ja, das wissen Sie hoffentlich alle. Nee, ist aber wahr. Wir wachsen damit auf. Was soll ich denn anders sagen? Es ist tatsächlich so, dort, wo sich die germanischen und die slawischen Völker gemischt haben, haben wir sehr große Musikalität und die ganzen Komponisten, die berühmten heute. Und ich bin auch mit Musik aufgewachsen und mir ist das sofort aufgefallen, dass die alle so richtig gesungen, in Tune, also richtig gesungen haben, also nicht falsch, wie sonst in der Kirche manchmal, schrecklich. Und habe der Mutti das sogar gesagt. Ich habe nicht gewusst, dass das Zungensprache war. Keine Ahnung. Und dann bin ich nach Haus und habe also schon drüber geredet und die haben mir gesagt, ja, das ist eine Gebetssprache und die kannst du bekommen vom Heiligen Geist. Dann habe ich am Sonntagnachmittag die Gewohnheit gehabt, allein in meinem Zimmer zu schlafen, um mich auszuruhen, vielleicht ein Buch zu lesen für eine Stunde oder so, mit 4 Kindern, ein Geschäft und 2 Häusern und einem Mann, der malt und Ausstellungen hat, hat man keine Zeit, ja, und ich sicher nicht. Und dann noch mit den 4 Kindern, das ist eine tragische Sache gewesen, die 2 haben mich im Spital gehen müssen. Jedenfalls die Tatsache war, dass ich gedacht habe, ich werde jetzt einmal den lieben Gott fragen, wieso, wo ist denn das in der Bibel? Die Apostel haben zwar in Zungensprache gebetet, aber kein Mensch in unserer Kirche sagt, dass wir das auch haben. Ja? Da steht aber drinnen im ersten Apostel, also im Apostelgeschichte, erstes Kapitel, steht drinnen, und für die, die nachkommen, das wird aber nie gepredigt. Am Pfingsten sollte das gepredigt werden. Das steht nicht dort. Jetzt haben wir gedacht, aha, ich könnte es also auch haben. Dann habe ich zum lieben Gott gesagt, wenn das wirklich von dir ist, dann warum gibst du es denn nicht? Ich rede doch über dich, seitdem ich ein Kind bin. Ich habe mit 14 Jahren schon in St. Stephan Bibelunterricht gegeben. Wieso, weiß ich nicht. Aber ich habe es eben alles gemacht. Meine Familie, die war sehr streng, ich habe pünktlich zu Hause sein müssen, kein Mensch hat mich hingebracht, kein Mensch ist zu meiner Firmung gekommen, das hat die alle nicht interessiert. Die wollten nur, dass ich Pharmazie studiere, das ist alles. Familien sind merkwürdige Dinge. Jedenfalls habe ich argumentiert mit dem lieben Gott und dann habe ich mir gedacht, vielleicht muss ich mich hinknien, weil ich bin ja katholisch, ne? Muss man sich hinknien, wenn man betet. Habe ich mich hingekniet in dem Zimmer, wo ich da erst war, jetzt bin ich übersiedelt worden. Da war auch so ein Gebetsstuhl. Ich habe mir gedacht, man kann da am Boden knien. Ein Gebetsstuhl, sehr elegant. Jedenfalls, man kniet. Habe ich mich hingekniet neben mein Bett. Und dann sage ich zum lieben Gott, ja, warum tut denn mein Mann nie anerkennen, die viele Arbeit, die ich mache? Ich habe ihn nicht gefragt, warum er mich nicht liebt oder was ich, irgendwas, sondern nur, warum er nicht anerkennt. Das will ich gleich sagen für alle, die Ehestreitereien haben. Jeder Mensch braucht eine Anerkennung, ihre Kinder sowie ihr Ehemann und ihre Ehefrau. Und die muss ausgesprochen werden. Nur sagen, ja, ich habe ihn eh gern und ich weiß eh, dass er das Geld verdient oder ich weiß eh, wie fleißig sie ist, das hat keinen Sinn. Man muss es aussprechen als ein Lob, als eine Anerkennung. Ja, ja schon. Deswegen sage ich es ja. Und ich habe halt dasselbe argumentiert mit dem lieben Gott und dann... Ja, muss ich ehrlich sagen, er ist mir erschienen als der leidende Christus, nur bisher mit den Dornenkronen, schaut mich an, wahnsinnig liebevoll und spricht zu mir. 2-mal hat er zu mir gesprochen und sagt, aber du, wegen dir bin ich ja auch am Kreuz gestorben. Aha, das ist für eure Beichte wichtig. Es ist nicht, weil eure Verwandten euch alle geschädigt haben und weil ihr alle so gelitten habt und deswegen seid ihr sündig geworden, sondern weil ihr selbst was gemacht habt. Und das hat er mir gezeigt. Und dann habe ich zu weinen angefangen, dann sind meine Kinder gekommen und die Nachbarnkinder, das waren damals Schweizer Leute, und die haben alle sich Sorgen gemacht, wieso die Mutter weint. Natürlich, soll man Papa anrufen? Sage ich, nein, nein. Und dann habe ich zu lachen angefangen, weil ich plötzlich erlebt habe, nicht nur die Heilung Gottes, sondern die Zungensprache, Omani, Omani, Maklamani und so weiter und so fort. Und das war einfach wie verrückt für mich. Und dass viele Leute in der charismatischen Erneuerung erleben ähnliche Dinge. Ja? Nicht genau, aber ähnlich. Und wenn sie den Herrn selber fragen, und von ihnen sagen sie, nimm weg, was mich hindert, zu dir zu kommen oder dich zu sehen. Oder nicht, weil sie ein Wunder haben wollen oder weil sie was haben wollen, sondern weil sie nichts haben wollen, sondern nur einen lieben Gott. Und ich wollte nur die Wahrheit wissen. Und ich bin dann zum Pfarrer gegangen, der hat mich rausgehauen, hat gesagt, in welchen Club sind sie da eingetreten? Das war ein schottischer Italiener, das ist ein besonderer Typ im Übrigen, das sind besondere Typen, sehr anständige Leute, aber sehr kurz in der Aussprache, die hauen die gleich raus. Und dann bin ich nach Hause, ich gehe gleich zum Bischof, ich bin dann nach Rom gefahren, ich bin nicht so, ich gebe da nicht gleich noch. Und und dann habe ich eben gelernt, dass ich eine Gebetssprache habe. Gut. Jetzt steht aber im 14. Kapitel vom 1. Korinther, steht drinnen, dass es einem gar nichts nützt, wenn man diese Gebetssprache hat, wenn man nicht weiß, was man betet. Und dann habe ich den lieben Gott gebeten, den Heiligen Geist, während eines Gebetstreffens, was ich dann regelmäßig besucht habe, ungefähr 300 Leute, auch heute noch. Und da kommt das Folgende vor. Kommt ein Priester, ich glaube, es war ein Jesuit, aber ich bin mir nicht sicher, mit einem sehr schön großgewachsenen Mensch, mit der schwarzen Talar, das war noch altmodisch, kommt rein und erzählt über seine Mission in Southern Sudan. Die Leute im südlichen Sudan sind verfolgt, weil sie meistens katholisch sind, von der ärmsten Klasse sind. Die Kirche hat immer die ärmsten Klassen erst bekehrt, auch in Indien. Die untersten Klassen, sagen wir ja so. Und das ist auch dort so. Und die Mohammedaner vom nördlichen Sudan wollen das natürlich nicht und wollen die alle umbringen. Und der ist ja von dort gekommen und hat sehr großartig gepredigt. Und dann hat er sich über uns lustig gemacht und gesagt, aber Zungensprache habe ich nicht. Und hat zu beten angefangen in der Sprache, die mir der liebe Gott gegeben hat. Ich war damals eine schöne junge Frau und bin gleich ganz nervös geworden. Habe ich gesagt, jetzt werde ich hingehen und ihm fragen, was das ist. Und er hat sozusagen, weil es so aufgehört, so als wie eine große Theaterszene, na, das war keine Zungensprache. Als die anderen hätten die das nicht gewusst, die haben das natürlich gewusst, haben aber nichts gesagt. Und ich renne gleich raus, er geht bei der Tür hinaus, Kirchentüre, ich renne ihm nach und halte ihm an seiner Kutte, der ist gleich ganz weiß geworden. Eine Frau rennt ihm nach, nicht, und jetzt war ich 36 Jahre alt, nicht, ich meine, oder 46, weiß ich, nicht einmal 40. Und halt ihm noch an der Kutte und sagt, was haben Sie da gesprochen? Und er sagt, das geht Sie doch nichts an, warum wollen Sie das wissen? Und ich sage, ja, weil der liebe Gott hat mir so eine Sprache gegeben und ich habe gleich zu beten angefangen. Und der ist bekehrt worden. Das ist alles, was ich sagen kann. Der ist ganz zusammengefallen, wie wir sagen in Wien, Spindel. Der ist ganz zusammengefallen in sich. War ein riesiger Mensch, ein schöner Mensch. Und ich war beglückt, weil er mir gesagt hat, das ist Upper Bantu. Upper Bantu, das ist nördliches Bantu. Ich weiß nicht, nördlich. Dann hat er gesagt, das sind die Stammesangehörigen, die nach Südafrika vorgedrängt haben, nach den Zulus oder was weiß ich. Er hat mir dann was erzählt. Aber die Tatsache ist, der Herr hört unsere Gebete tatsächlich. Und sie brauchen ihm ja nur fragen. Sie wollen so eine Zungensprache haben. Ein Priester in London hat mir vor 20 Jahren gesagt, oder 15 Jahren, ich will alle die Gaben des Heiligen Geistes, aber die Zungensprache brauche ich nicht. Ich dachte, das ist genau wie in Rom. Er war ein Berater beim Vatikanum, beim Zweiten Vatikanum, ein berühmter Mensch, so ich will den Namen nicht nennen. Ein berühmter Mensch, der sehr viel zu tun hatte mit unserer neuen Messordnung und mit der neuen Wortlesung. Ja? Der Herr Pfarrer wird es vielleicht nachschauen, weil er es erklärt hat im Seminar. Und der hat mir gesagt, ja, alles will ich haben, alle Gaben, aber natürlich die Zungensprache brauche ich nicht. So ist es. Das Problem, ne? Der Heilige Geist tut dann verändern. Und wir wollen ja keine Veränderung haben. Kein Mensch will aus der Situation, außer dass es uns besser geht. Ja, besser schon. Aber machen dafür, nein. So habe ich euch ein bisschen was erzählt, damit ihr mal eine Ahnung habt, wohin wir gehen da. Die Kirche und Gottes Hilfe sind die Sakramente, ja. Aber die Sakramente wirken nur, wenn sie zur Beichte gehen, wenn sie wirklich Buße, wirklich Reue empfinden, ja. Natürlich wirkt die Beichte, ihre Sünde wird vergeben, aber die Heilung wird nicht sein, wird eine Blockade sein. Dasselbe ist bei der Eucharistie. Die heilige Kommunion wird sie nicht verändern, weil sie nicht dran glauben oder weil sie nicht vergeben haben. Und sie werden etwas Positives dabei erleben, aber nicht die volle Heilung, weil sie selber nicht vergeben haben. Ah, das kann ich nicht machen. Wie tun die Katholiken vergeben? Sehr berühmt, ja. Am Abend geben sie alles den lieben Gott über, weil sie eh schlafen wollen. In der Früh nehmen sie wieder alles auf und erinnern sich wieder ganz genau, was er oder sie zu ihm gesagt hat und was ja doch so grauslich und ungerecht war. Ist das wahr? Bin ja auch Katholik, ne? Die kennen die Katholiken. Die anderen weiß ich nicht, die sind alle perfekt wahrscheinlich. Und dann haben wir die Krankensalbung, ganz wichtig für die heutige Evangelisation in den riesigen Ländern wie Indonesien. Wir haben, Indonesien ist nicht so groß, aber es sind 285 Millionen. Auch noch genügend Leute, die Gott nicht kennen. Die Japaner, 94 Millionen. Es gibt noch genügend Plätze, wo der Herr seinen Namen verbreiten will. Weil er kommt erst, wenn alle Völker die Chance hatten, ihm zu hören. Dann wird er kommen. Ist sehr bald, aber noch, wie kein Mensch weiß es. Lasst euch nicht einreden von irgendwem, der es weiß. Niemand weiß es, nicht einmal Jesus wusste es. Also die Mutter Gottes weiß es auch nicht. Also alle die Prophezeiungen, die schon sagen, er ist schon kommen und was ich, das gibt's alles nicht. Er kommt am Himmel, er wird nicht wiedergeboren, was manche von den östlichen Völkern sagen. Und heutzutage sind wir sehr nahe dem, weil die Juden sind das erste Mal im Joel, ist ein Alttestament-Prophet, der Joel heißt, der J-O-E-L. Da steht drinnen, dass zu dieser Zeit, wenn meine Leute, also mein Volk Israel, ihr eigenes Land wiederhaben. Seit 72 nach Christus hatten die Juden kein eigenes Land. Seit 1947 haben sie es. Ja? Das erste Mal in unserer Geschichte. Das ist eines der Zeichen, das ist nicht der Grund seines Kommens. Das sind immer Verwechslungen. Das sind eines der Zeichen, dass wir uns dieser Zeit nähern. Das kann nur 100 Jahre auch dauern, noch 1000. Das weiß ich nicht, weiß niemand. Das nächste, was drinnen steht, ist, dass zu der Zeit, wenn Männer nach Männern lüsten und Frauen unnatürliche Dinge machen mit anderen Frauen, dann schaut euch einmal an die neuen Gesetze, nicht? Man darf ja gar nichts sagen. Ich meine, der Heilige Vater sagt ganz richtig, der Homosexuelle als solches ist geliebt bei Jesus, aber nicht seine Sünde. Ne? Jeder Mensch ist geliebt bei Jesus. Und warum er homosexuell ist, wissen wir ja nicht. Vielleicht ist er so geschädigt worden als Kind, dass er keinen anderen Ausweg kannte. Das weiß man alles nicht. Können wir es nicht verurteilen. Aber diese Sünde kann man schon. Man muss diesen Menschen helfen. Und wie die Angelika beim Essen gesagt hat, durchbeten ist das Allerbeste. Ich habe viele freigebetet. Ist ein böser Geist, der an denen hängt. Ganz wenige, die Holländer haben eine Nachforschung gemacht, sei wissenschaftlich, und zwar haben sie gefunden, dass in ungefähr 1 Million Menschen ein Mensch geboren wird, der vielleicht nicht ganz normal hormonell oder sexuell gebildet ist. Also formiert, was immer so. Weiß ich nicht, wie man sagt. Aber der halt, sagt mal, eine Missgeburt ist in der Beziehung. Das gibt es, aber die sind ganz selten. Ja. Aber tatsächlich ist das Ansteigen der homosexuellen Aktivität bei Männern und Frauen sehr stark. Und das steht in der Bibel drinnen, zu der Zeit. Na ja, wie lange die Zeit dauert, wissen wir nicht. Ne? Gibt noch einige solche Stellen und ich will euch gar nicht jetzt da über die Apokalypse was sagen, aber es ist auch fällt in viele Familien hinein. Weil was machen die Eltern, wenn sie draufkommen, ihr Sohn sucht nicht ein Mädchen, sondern einen anderen Mann? Na, was machen die? Ein großes Problem. Weil sie lieben den Sohn, so wie Jesus liebt den Sohn ja. Ne? Beten, man kann sie frei beten. Also, gut, ich werde mit denen, glaube ich, aufhören, weil es ist eine Stunde, gell?
Aber Erika, da fehlt noch die Antworten, also die Reaktion.
Nein, das mache ich morgen. Das ist zu viel, ne? Was ist das größte katholische Land der Welt? Brasilien, gut. Nein. Aber nicht das größte, es sind nur ein paar Millionen. die Kroaten. Ja, sie waren die ersten Slawen, die den Katholizismus, den Christentum angenommen haben. Aber heutzutage sieht man nicht mehr sehr viel davon. Die gehen alle zu den Hodjas. Mir brauchst du nichts erzählen. Habe ich viele Einkehrtage in Kroatien gegeben, von Norden, Süden, Osten, Westen, überall. Alle sind mit den Hodjas. Und eine gute Katholikin, das ist Katastrophe, eine Katholikin hat mir gesagt, ja, aber ich bin zu einem Imam gegangen, das ist doch ein Priester. Sag ich, was? Zu einem mohammedanischen Priester bist du gegangen, damit du eine Beratung bekommst und einen Segen? Na, kein Wunder, dass das nicht gut geht. Ne? Also, ich sage gute Nacht. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du den Leuten eine friedliche Nachtruhe gibst. Wolltest du noch etwas singen?
Wir singen noch ein Lied zum Abschluss, Lied Nummer 190.